Herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast für die Produktion Trauer ist das Ding mit Federn. Mir im Studio gegenüber sitzt Christopher Rüping, der Regisseur der Inszenierung. Hallo Christopher, danke, dass du da bist.
Gerne.
Mein Name ist Angela Obst, ich habe die Produktion dramaturgisch begleitet und wollte erst mal fragen, wie geht's dir? Heute ist Mittwoch, wir sind 2 Tage vor der Premiere.
Ach, eigentlich, ich bin eigentlich zuversichtlich. Das ist natürlich fies, wenn man es jetzt sagt, es kann dann nachher gegen einen ausgelegt werden oder so. Aber ich finde, wir hatten jetzt ein paar schöne Proben. Für die Zuhörerinnen, die es nicht wissen, ist es ja so, dass es in einem Schauspielhaus Bochum die Eigenart gibt, dass man montags nicht probt, also auch in den Endproben nicht. Deswegen ist die letzte Woche dann immer sehr kurz. So, aber ich finde, wir sind schnell in die Gänge gekommen und jetzt heute Abend haben wir zum ersten Mal so ein Testpublikum drin, auch wenn es nur 30 Leute sind oder so, das ist immer ein schöner Moment. Und ich freue mich drauf, was heute passiert und bin eigentlich optimistisch, dass das noch die Schritte tut, die es tun kann, soll, darf. Und freue mich dann auf Freitag oder auf die Premiere.
Magst du mal erzählen, wie du auf diesen ja durchaus besonderen Stoff gekommen bist? Ist ja ein schmaler Roman von 2015, glaube ich. Ein Debüt eines englischen Autors, Max Porter heißt er. Wie kam die Idee?
Ja, eigentlich, also tatsächlich, ich bin durch Zufall mit dem Buch in Kontakt gekommen. Und zwar in so einer ganz altmodischen Geschichte. Ich hatte ein bisschen Zeit, die ich totschlagen musste, während irgendeine Vorstellung lief an einem Theater. Ich gucke mir meine Vorstellung selber nicht an und suche dann immer nach Beschäftigung, was ich tun kann, während die Vorstellung läuft, um nicht die Vorstellung zu gucken, aber auch nicht zu weit vom Theater wegzugehen. Das war in Berlin. Und dann bin ich bei Dussmann, also bei diesem, das ist so ein großes Kulturkaufhaus, heißt das, glaube ich. Heißt das Kulturkaufhaus Dussmann?
Ja.
Genau. Da bin ich so vorbeigegangen und dieses Buch stand im Schaufenster. Und es ist ein extrem schönes Buch. Für die, die es noch nicht besitzen, sollten das ändern. Insbesondere, wenn man ein bisschen bibliophil veranlagt ist. Das ist ein schmales Buch mit einer Krähe vorne drauf, einer schwarzen Krähenzeichnung und der die Außenseite der, ich weiß nicht, wie man das nennt, also
wenn man das Buch, Schnitt, ne?
Ja, genau, der Schnitt, das sind so orange Seiten. Die Seiten sind nicht orange, wir sehen von außen orange aus. Und es war ein schmales Buch, ich dachte, ich habe ein bisschen Zeit totzuschlagen, habe es gelesen und war eigentlich sofort von der ersten Seite an total gebannt, maximal fasziniert. Ich habe das in so einer Bar gelesen, gegenüber von mir stand so ein Bartender, ne, so ein Cocktailmixer mit so einem Shaker, das war so eine altmodische Cocktailbar und irgendwann liefen mir da die Tränen runter, dieses Buch lesenderweise. Ich sah, wie der Mann zunehmend besorgt wurde und sich fragte, ob er mir jetzt wirklich noch den einen oder anderen Cocktail ausschenken sollte. So bin ich darauf, also das war eine der stärksten Leseerfahrungen, die ich hatte. Ich bin zufällig darauf gestoßen und habe eigentlich in dem Moment schon entschieden, dass ich das gerne machen will. Das liegt 4 oder 5 Jahre zurück und es hat ein bisschen gedauert, bis sich eine Gelegenheit gefunden hat und eine Bühne und ein Haus und ein Ensemble, mit dem man das gerne angehen möchte. Und jetzt ist es soweit und darüber bin ich total glücklich.
Wenn wir, für die, die es jetzt nicht kennen, das Buch, wenn wir kurz zusammenfassen, worum es geht, der Plot ist ja an sich überschaubar,
ja.
Also unschmerzvoll. Es setzt ein, kurz nach dem Tod einer jungen Frau, Mutter von 2 Kindern, und der Vater bleibt mit den Kindern zurück. Und wenige Tage nach ihrem Tod klopft es nachts an der Tür und eine überlebensgroße Krähe steht da und sagt, ich bleib, bis ihr mich nicht mehr braucht.
Ja, genau. Und dann ist es eben, es ist gar keine klassische Narration in dem Sinne, sondern es vergeht jetzt unbestimmt viel Zeit. Man kann schon davon ausgehen, dass der Roman so einen Zeitraum von 2, 3 Jahren umfasst. Also er setzt ein 4 oder 5 Tage nach dem Tod dieser Frau, die Mutter und Ehefrau, also die Mutter der Kinder und Ehefrau des Vaters war. Und dann also schlaglichthaft werden sozusagen die nächsten 2 Jahre es werden Schlaglichter in einzelnen Momente der nächsten beiden Jahre oder 3 Jahre geworfen, wo man lernt oder nach und nach versteht, wie die drei, also der Vater und die beiden Kinder mit ihrer Trauer umzugehen lernen, wie das Leben irgendwie wieder beginnt, wie sie sich aus ihrer Erstarrung lösen und all das mit Hilfe dieses merkwürdigen Fürsorgeprogramms, das sich zwar überhaupt nicht als solches anfühlt, aber was die Krähe für sich in Beschlag nimmt, dass sie sozusagen sagt, ich bin hier, um euch zu helfen. Man fragt sich eine ganze Zeit lang, worin die Hilfe genau besteht, weil sie sich nicht wie eine klassische Trauerbegleiterin verhält, sondern eher sehr frei, sehr wild, anarchisch, manchmal auch verletzend, übergriffig. Und genau durch sie gelingt es aber, glaube ich, der Familie aus ihrer Erstarrung und aus dem Gefangensein in der eigenen Trauerblase langsam aufzutauchen und sich dem Leben zuzuwenden. Und eigentlich begleitet dieser Text, diese Familie und die Krähe in den 2 Jahren nach dem Tod der Mutter.
Und was ist das, ein Buch, was sich, wo du, also du wolltest es für die Bühne, hast relativ schnell gedacht, das würdest du gerne auf der Bühne machen. Ist das ein Buch, wo man sagt, das eignet sich total, oder bist du im Laufe der Probe gesagt, oh, das ist gar nicht so einfach, weil es natürlich so große emotive Zentren gibt, also dieser ganze Schmerz, die Trauer, Kinder auf der Bühne, irgendwie imaginäres Tier, oder ist das erstmal pur ein Geschenk?
Naja, ich finde, es ist meistens ein Geschenk, wenn man mit einem Material zu tun hat, was sich jetzt nicht so liest wie ein klassisches Drama. Denn bei einem klassischen Drama, da ist man schnell, erliegt man beim Inszenieren, beim Spielen den Zwängen dieses Dramas. Und das hier ist ein Text, der sehr besonders ist, weil er eigentlich, es ist ein Zwischenstück zwischen einem dramatischen Text und einem epischen Text. Er wird als Roman verkauft und trotzdem ist aber, wenn man das Buch aufschlägt, liest es sich wie verschiedene Monologe. Also steht immer oben drüber, wer spricht, zum Beispiel der Vater oder die Kinder oder die Krähe. Und dann kommt 1, 2, 3 bis 4 Seiten Text und dann blättert man um, dann spricht der Nächste oder die Nächste. Deswegen, es gibt in der Form etwas, von dem man denken würde, ah, das ist vermutlich theatraler als irgendein anderer Roman, zum Beispiel als Der erste fiese Typ von Miranda July, was hier auch läuft. Aber dann, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man halt, dass das die Abwesenheit einer Geschichte oder die Abwesenheit eines durchgängigen Narrativs durchaus auch eine Herausforderung ist. Ich empfinde diesen Roman als Geschenk jetzt nicht nur für die Bühne, sondern für die Welt. So geht mir das persönlich. Und trotzdem hatten wir mit ganz schönen Herausforderungen zu kämpfen, was ich aber gut finde. Also das ist ehrlich gesagt eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Lieber als aufzudröseln, wie in einem klassischen, kanonischen, dramatischen Text, wie da die Übergänge funktionieren, die Szenenübergänge und wann Zeit vergeht. Da ist mir das wild wuchernde, kaleidoskopartige dieses Texts lieber. Und führt halt zu einer sehr spezifischen theatralen Form. Weil erstmal, es gibt keine Dialoge in dem Text. Es gibt wie so sich ineinander verschneidende und miteinander abwechselnde Monologe. Aber das war's. Das ist das Angebot des Autors. Und das ist eine Form, die ich interessant finde, weil ich sie vor allen Dingen bezeichnend dafür finde, dass man in der eigenen Trauer und mit den eigenen Gedanken so erstarrt und eigentlich die Leute um sich herum nicht mehr sieht, sondern sich in einer, ja, in einer Glaskugel aus Traurigkeit befindet, die es einem schwer macht, jemandem anders zu begegnen. Deswegen ist die Form, die Max Porter wählt, eigentlich eine dem Gegenstand angemessene. Ja. Für die Bühne ist es natürlich ein Monolog nach dem nächsten auch ein bisschen langweilig. So. Deswegen haben wir eine ganze Reihe an Dialogen dazu entwickelt, dazu erdichtet oder aus den Monologschnipseln von Max Porter dann Dialoge per Fassung erarbeitet. Aber ich, also ganz grundsätzlich ist mir die Form dieses Romans nah und ich finde es eine tolle Herausforderung für einen Theaterabend.
Die Krähe wird gespielt von Anna Drexler. Gab's so eine Vorstellung, als ihr begonnen habt mit der Arbeit, was das für eine Krähe ist? Oder ist das im Laufe der Proben entstanden? Gibt's was Spezifisches, was du mit der Krähe, was diese Krähe für dich sein sollte oder für euch mit Anna zusammen?
Na, die Krähe hat bei Max Porter so einen mythologischen Hintergrund. Er bezieht sich da auf den englischen Dichter Ted Hughes, der wiederum einen Gedichtzyklus geschrieben hat, in dem er die Krähe als mythologische Gestalt herleitet. Also die ist so eine Mischung zwischen, der ist eine Tricksterfigur, also eine Figur, die man in der Literatur immer wieder trifft und die sich dadurch auszeichnet, dass sie schwer fassbar ist. Und wenn man jetzt Max Porters Text liest, dann ist es so, dass die Krähe keine konsistente Figur ist. Die hat keine psychologische Entwicklung von A nach C über B, sondern die ist situativ, sprunghaft, eben auch mannigfaltig. Also die hat nicht, die ist nicht ein konsistentes Wesen, sondern sie ist eher ein Möglichkeitsraum, den man betreten kann und in dem dann fast alles passieren kann. Die Krähe kann wahnsinnig zärtlich und zugewandt sein. Sie kann auch wahnsinnig ruppig und unverschämt sein. Sie kann sich verhalten wie eine Krähe, also wie man sich das vorstellt, wie ein Vogel. Sie kann sich auch verhalten wie ein Mensch. All das kommt bei Max Porter vor und all das spielt auch Anna Drexler. Jetzt könnte man denken, er ist ja wunderbar, man hat die absolute Freiheit. Nun ist die absolute Freiheit auf den Proben nicht immer das Angenehmste der Welt, ne? Weil man der sozusagen, wenn er jetzt sagt, jetzt du kannst alles machen, dann denkt man so, ja gut, aber was von allem soll ich als erstes ausprobieren? Und das war auf jeden Fall was, woran wir gearbeitet haben und nach wie vor arbeiten. Ich glaube, dass die Krähe unter Annas Händen, dass die schon bei uns eine Form von psychologischer Konsistenz bekommt, in der Art und Weise, wie sich nach und nach dann doch eine Beziehung zum Vater und zu den Kindern entwickelt und gleichzeitig die chaotischen, unvorhersehbaren Momente beibehält. Also das ist zumindest der Versuch, den wir gerade gehen. Und ich finde, da liegt die Krähe bei Anna in guten Händen. Mhm.
Weil du über den Möglichkeitsraum, den Freiheitsraum, der von der Krähe eingenommen oder von ihr symbolisiert wird und den man dadurch auch als Spielerin zur Verfügung hat, es geht schon immer viel ums Spielen. Ne? Also nicht nur, wie man die Figur spielt, sondern, wie sage ich es am besten, auf deinen Bühnen, deinen Inszenierungen und auch in dieser Arbeit öffnet sich, finde ich, immer so ein großer, reicher Raum, wo gleichzeitig drüber nachgedacht wird, was ist eine Bühne, was ist Spielen, was ist ein Publikum. Was bedeutet ein Text? Will man den sprechen oder nicht? Das fand ich interessant, wie sich das mit diesem Roman auch so gut verbunden hat.
Mhm. Richtig? Ja, finde ich auch.
Und auch hier gibt es ja keine vierte Wand. Gibt es das Publikum? Ist man Teil letztendlich dieses Nachdenkens und auch in emotionale Zustände reingehens? Fast jeder, auch wenn man nicht diese Geschichte erlebt hat, die da erzählt wird, hat ja irgendeinen Punkt, an dem man sich verbinden kann, anheften kann. Ob es die Trauer ist, ich weiß gar nicht, was für dich so einer der größten Punkte, um die es geht, ist. Aber ich fand immer, dass Liebe natürlich auch so ein Riesenpunkt ist. Gleichzeitig hast du immer gesagt, es ist gleichzeitig für dich Teil deiner Familientrilogie, weil es wieder um eine Familie geht. Was ist denn an einer Familie, was reizt dich immer wieder dran, über Familie nachzudenken?
Naja, vor allen Dingen über dieses ganz klassische Konstrukt von Familie mit zwei Eltern und einem oder mehreren Kindern. Ne? Also dieses Konstrukt, von dem man das Gefühl hat, es wurde vor ein paar Jahrhunderten erfunden und es findet eine Wachablösung statt, die natürlich nur zum Guten ist, dass man auch andere Zusammenhänge als diese klassisch-biologischen als Familie begreifen kann. Und ich fand es lohnenswert, zu Beginn dieses Jahrtausends, jetzt ist gar nicht mehr so ganz der Beginn, aber nochmal zu überprüfen, was dieses klassische Konstrukt eigentlich noch bedeutet, weil es geknüpft ist an bestimmte Erwartungen nach wie vor. Ne? Man hat das Gefühl, also die Kinder haben das Gefühl, sie müssen von ihrem Vater getröstet werden. Der Vater hat das Gefühl, ohne die Mutter kann er es nicht schaffen. Mhm. Das heißt, sie sind letzten Endes gefangen in einem Konstrukt von, wie Familie zu funktionieren hat. Und ich finde, jetzt in den anderen beiden Teilen der Familientrilogie, also in Einfach das Ende der Welt, gibt's keine Vaterfigur. Und in Brüste und Eier im Thalia-Theater gibt's keine Kinder und hier gibt's keine Mutter. Und wir versuchen sozusagen immer aus der, wenn man eins dieses Dreiecks, was klassische Familienkonstrukte auszeichnet, weglässt, daran zu untersuchen, wie stark die Vorstellungen und Erwartungen und Hoffnungen und Bedürfnisse, die man an dieses Konstrukt nach wie vor knüpft, und wahrscheinlich unvernünftigerweise knüpft, wie stark die noch vorherrschen. Da ist natürlich dieser Stoff total toll für, weil er das also in Reinform durchführt. Und ich glaube, dass Trauer und Liebe gehören fest zusammen. Ne? Also ich habe das Gefühl, eine der Grundängste von uns als Menschen ist, dass die Personen, die wir lieben, dass die verschwinden. Und wenn das passiert, ist das Resultat Trauer. Es ist, glaube ich, sehr schwer, um jemanden zu trauern, den man nicht geliebt hat, was auch immer das bedeutet. Und es ist sehr schwer, jemanden, den man liebt, wenn der verschwindet, um diese Person nicht zu trauern. Das heißt, es gibt eine Wechselwirkung und eine enge Beziehung zwischen Trauer und Liebe. Und deswegen, ich weiß gar nicht, also wenn man jetzt so fragen würde, worüber geht dieses Stück, ne? Dann würde ich sagen, es geht um Familie, es geht um Zeit, die vergehen muss, es geht ums Trauern und es geht um die Kehrseite der Trauer, nämlich um die unermessliche Liebe, die einem sozusagen schwer vorstellen lässt, wie man es ohne diese Person hinkriegen kann. Und all diese Themen sind miteinander verflochten und ineinander gebettet und nicht voneinander trennbar.
Genau. Und dann kommt noch bei dieser Arbeit hinzu, dass es hört sich jetzt, und es stimmt, ist ja auch alles da, es hört sich jetzt nach sehr traurigen Themen, also ne, es geht um Trauer, es geht um Tod, den Verlust, es geht um große Liebe und die Abwesenheit, den Verlust eines Liebesobjekts oder Liebespartners, Partnerin. Gleichzeitig ist es mitunter wahnsinnig lustig an dem Abend. Du hast, ohne jetzt alles erzählen zu wollen, aber das ist schon die Seite, die auch wichtig ist, dass die ganze Kraft dann auch irgendwo hinkommt und neben dem Schmerz etwas die Gegenseite ausschlägt, oder?
Ja.
Das fand ich auffällig und völlig unerwartet, wie viel an Humor, an Leichtigkeit, an Witz, auch natürlich in der Krähe, aber auch abseits davon entstanden ist in dieser Arbeit.
Ich glaube, das ist mir wichtig, ne? Weil es gibt häufig das Missverständnis, dass an den Stellen, wo es Witz gibt oder Humor gibt, dass es an den Stellen keine Trauer geben kann. Also das ist natürlich ein totaler Trugschluss, den man aus seinem eigenen Leben kennt. Es ist sehr gut möglich, selbst in einer Trauerphase auf einmal hysterisch zu lachen und sich unbeschwert zu fühlen, wie der glücklichste Mensch auf Erden, nur um 5 Minuten später wieder in dieses Loch zu stürzen. So leben wir, ne? Das andere ist ein falsches Verständnis, glaube ich, von Kunst, dass man sagt, es gibt dann nur noch den Abgrund und da drin keine Höhen und keine Lichtmomente mehr. Das stimmt nicht, sondern ganz im Gegenteil, es ist eher ein auch Festhalten und Loslassen, wechseln sich nicht ab. Man hält nicht fest, hält nicht fest, hält nicht fest und dann lässt man los. Und es gibt innerhalb des Festhaltens an die Erinnerung jetzt der Frau, die in diesem Fall gestorben ist, gibt es Momente des Loslassens, für die man sich dann schämt. Es gibt Momente der Leichtigkeit, die einen kurz heben, um einen dann tiefer fallen zu lassen. Ich glaube, Humor und Witz sind nicht ausgeschlossen in einer ernsthaften Trauerarbeit, sondern sie sind vielmehr integraler Bestandteil derselben.
Ja, ja, absolut. Deswegen finde ich, was in den letzten Wochen immer wie als ob du Schichten übereinander gelegt hast, wie nach und nach die Emotionen und die psychologischen Vorgänge immer mehr untersucht, tiefer gegangen sind und gleichzeitig sich immer mehr angereichert haben, so dass man jetzt eigentlich in so ein pralles, also obwohl es um Tod und Trauer und Verlust geht, in so ein pralles Leben eintaucht. Mhm. Das fand ich einen interessanten Vorgang. Vielen Dank, dass du da warst. Wir können darauf hinweisen, dass man sich die Inszenierung Trauer ist das Ding mit Federn von dir in Bochum angucken kann und die anderen Teile deiner Trilogie, nämlich einfach das Ende der Welt am Deutschen Theater in Berlin und Brüste und Eier im Thalia Theater in Hamburg.
Genau.
Also eine Reise unternehmen kann.
Das wäre mein Traum.
Oder?
Ein Bus, der zwischen diesen 3 Städten und Theatern hin und her fährt und das Publikum in alle 3 Teile der Familientrilogie bringt.
Vielen Dank.
Danke.